Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Wissen hinter den Kulissen, wo es um Filme, Serien und Wissenschaft geht, wie das Ganze ordentlich durchrühren und am Ende ein Kesselbuntes aus allem Möglichen herauskommt. Mit mir hier sind Anne.
Hallo.
Jack.
Hallo.
Und ich bin Henry. Ich bin Physikdozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.
Ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich bin außerdem auch der Grund dafür, dass direkt die zweite Folge mit Verspätung kommt, weil ich nämlich verbotenerweise im Urlaub einfach war.
Schäm dich.
Urlaubssperre. Ab jetzt Urlaubssperre.
Gleich zu Folge 2. Frechheit. Ich bin Jack, ich bin Science Presenter, ich mache Wissenschaftsshows und mit euch diesen Podcast. Freue mich.
Ja, herzlich willkommen zurück. Vielleicht vorweg sollten wir erstmal sagen, was wir machen und was wir nicht machen. Also wir haten hier vielleicht ab und zu ein bisschen ab, äußern uns möglicherweise negativ zu Dingen, die einige Leute sehr, sehr gut finden.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Aber das ist alles gar nicht so bös gemeint. Also wir lieben alles, was mit Comics, Filmen, irgendwelchem nerdigen Kram zu tun hat. Und wenn wir uns hier negativ äußern, dann zu Recht.
Das finde ich super.
Im Namen der Wissenschaft.
Im Namen der Wissenschaft.
Wir legitimieren uns einfach selbst. Wir haben Recht.
Wir wissen nämlich, was gut und was schlecht ist. Deswegen kriegen die Filme und Serien, die wir hier checken, auch ein Gütesiegel. Wir haben drei verschiedene Kategorien. Und zwar, wenn etwas sehr, sehr gut ist. Jack, was bekommt es dann?
Dann bekommt es von uns das beste und freudigste Tier von allen, nämlich den Delfin. Der klingt so.
Okay, wenn etwas so ganz okay ist, so ein Mittel. Anne, was kommt denn dann?
Dann kommt der mittelmäßige Sound einer Kuh.
Und wenn etwas wirklich furchtbar ist, wenn es bei uns durchfällt, dann bekommt es eine, ja, schlecht gelaunte Katze. Also, wenn ihr eins dieser drei Tiere am Ende hört, wisst ihr einzuordnen, wie wir die Sache finden. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz an, so ein kleines Update. Anne, du warst im Urlaub, wo warst du?
Ich war in Island. Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob man sagt in Island oder auf Island, weil es eine Insel ist, aber auch ein Land. Man sagt ja auch nicht auf Großbritannien. Damit habe ich mich lange beschäftigt schon, deswegen muss ich das unbedingt erzählen. Und ich habe Polarlichter gesehen, das wollte ich auch unbedingt noch erzählen.
Sehr cool.
Das war ein Mega-Erlebnis für mich.
Und war das wirklich so umwerfend, also so lebensverändernd, wie man sich das so vorstellt, wenn man das so sieht?
Naja, lebensverändernd.
Naja, du weißt doch, was ich meine. Beeindruckend.
Es war schon ein Delfin. Kann ich empfehlen, 10 Sterne gerne wieder. Und ja, also wenn man Fan von so Naturspektakeln, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, ist auf jeden Fall ab nach Island.
Ich habe die Polarlichter fast mal gesehen, nur fast. Ich war mal in Finnland, ich habe in Finnland gearbeitet, war dann auf einer Konferenz über den Polarkreis. Und ich habe es dann irgendwann so abends, wir waren irgendwie so unterwegs und haben dann hinter dem Berg so ein grünes Leuchten gesehen und ich war mit so einem Physikprof irgendwie aus Finnland da unterwegs und er hat gesagt, ach, da ist nichts, komm, wir gehen lieber saufen. Und dann war ich mit dem noch ein Bier trinken und die anderen kamen dann uns nach und haben gemeint, es war das großartigste Erlebnis, das sie jemals hatten.
Nein.
Und ich war mit diesem Typen Bier trinken.
Oh Gott, wie konntest du nur?
Es war wirklich schlecht. Es war so schlecht, ich war so sauer. Ich habe dem das dann gesagt, ey, da hat's geleuchtet. Also, man sieht das Leuchten doch nicht. Und ich so, doch, Mann, da ist grün. Und er immer, nee, komm, ey, wir hauen jetzt hier ab.
Wow.
Das gucken wir uns nicht an.
Ich möchte das auch irgendwann nochmal sehen und ja, bin ein bisschen neidisch auf jeden Fall auf dich.
Ja, ich auch.
Im Moment ist ja ziemlich hohe Sonnenaktivität, deswegen kann es auch gut sein, dass es irgendwann nochmal in Deutschland
stimmt, ne?
Die Chance gibt.
Mhm. Das schreiben die immer, habe ich noch nie gesehen bei uns hier.
Mhm.
Apropos in oder auf, da habe ich eine wichtige Frage. Sagt ihr, ich gehe in den Baumarkt oder auf den Baumarkt?
In den Baumarkt.
Wer sagt auf den Baumarkt?
Ich sag das.
Du gehst auf den Baumarkt.
Steigst du da aufs Dach, oder?
Na, du sagst doch auch, ich gehe auf den Markt und kaufe auf dem Markt Gemüse ein.
Ja, aber auf dem Markt ist ja auf dem Platz drauf.
Ja, aber der Baumarkt ist ein Markt.
Ja, Mann, aber der Baumarkt ist ein Gebäude.
Ja, aber es ist ein Markt. Ich werde da immer dumm angeguckt, wenn ich das sage. Ne? Gut, auch von euch. Okay.
Sagst du das auch im Baumarkt?
Na, wenn ich drin bin, bin ich ja drin. Ich rufe dann von oben runter. Hallo, wo sind die Schrauben? Gut, haben wir das geklärt.
Gut, so, was ist denn heute eigentlich unser Thema? Welches Thema haben wir denn heute mitgebracht?
Na, wir haben natürlich gedacht, wir müssen euch was zu Dune erzählen. Also wir sind ja schon spät dran und haben gedacht, das ist so epochal und so krass. Da müssen wir natürlich was zu Dune machen. Henry, du hast den auch einmal, zweimal, dreimal, wie oft hast du den?
Zweimal habe ich ihn gesehen. Fantastisch. Einfach fantastischer Film.
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon von mehreren Leuten gehört, dass sie zweimal in Dune 2 waren.
Also ich kann das auch nur bestätigen. Ich war auch da und habe gedacht, holy shit.
Es war mega geil. Und der erste Film, der ist ja so ein bisschen so, ja, sehr langsam und führt so ein bisschen dahin. Und der zweite ist einfach nur Vollgas. Die ganze Zeit, es passiert. Übelst cool. Mega geil.
Aber wo du das gerade sagst, für die Leute, die jetzt noch gar nicht so drin sind im Dune-Game, vielleicht machen wir einfach mal am Anfang wieder so eine kleine Zusammenfassung. 1965 erscheint Frank Herberts Buch Dune, das seitdem als eines der wichtigsten und einflussreichsten Werke des Science-Fiction-Genres gilt. Das zeigt sich nicht nur durch zahlreiche Fortsetzungen und mehrere Filmadaptionen, sondern auch durch seinen Einfluss auf andere Werke wie Star Wars, Mad Max oder Alien. Die Handlung spielt zum großen Teil auf dem kargen Wüstenplaneten Arrakis, auf dem riesige Sandwürmer die Landschaft beherrschen und die wichtigste Substanz im Universum herstellen, die Droge Spice. Aufgrund seiner Kostbarkeit entspinnen sich Machtkämpfe und Intrigen um den Spice-Abbau, die für den jungen Adeligen Paul Atreides zur Herausforderung werden. Als seine Familie nämlich beauftragt wird, die Verwaltung von Arrakis zu übernehmen, wird Pauls Vater nach einem Anschlag seiner Erzfeinde, den totalitären und machtgierigen Harkonnens, getötet. Paul flieht mit seiner Mutter in die Wüste und schließt sich dem Wüstenvolk der Fremen an, die in Paul einen prophezeiten Erlöser sehen. Paul beweist sich, wird zum Anführer der Fremen und tritt gemeinsam mit ihnen den Kampf gegen die Harkonnen und den imperialen Staat an. Die aktuellen Adaptionen von Sci-Fi-Regisseur Denis Villeneuve werden von vielen Fans als beste Umsetzung des Buchs und als cineastisches Meisterwerk gefeiert.
Es gab ja schon einen Film 1984. Habt ihr den gesehen?
Ich habe Ausschnitte gesehen und das ist so hilarious. Sting spielt mit und Patrick Stewart.
Ja.
Jean-Luc Picard, meinst du?
Ja, wenn im Weltraum, dann zieht er durch. Ich habe tatsächlich ein paar Funfacts mitgebracht zu diesen ganzen Filmumsetzungen. Henry, du hast ja den aktuellen zweiten Teil gesehen. Kannst du dich an Stilgar erinnern, der von Javier Bardem gespielt wird?
Ja.
Weißt du, wer den in der 2003er Miniserie auf dem Sci-Fi Channel gespielt hat?
Nein, ich 2003, ich weiß überhaupt nicht, wer damit gespielt hat.
Ist ein deutscher Schauspieler, könnt mal raten.
Stilgar.
Till Schweiger.
Oh, das ist eine gute Richtung. Nee?
Oh Gott. Oh, Till Schweiger, es geht in die Richtung. Ja? Uwe Ochsenknecht.
Ja!
Wirklich? Ja, absolut geraten, wirklich. Uwe Ochsenknecht spielt in Dune niemals.
Safe.
Aber ja, also der deutsche Film hat einfach auch echt viel zu bieten.
Ja, oder auch nicht. So, naja. Aber allein in den 70ern gab es ja schon drei Anläufe, Dune umzusetzen. Unter anderem von Ridley Scott, der das dann doch nicht gemacht hat. Und das ambitionierteste Projekt, habe ich gelesen, ist vom chilenischen Regisseur Alejandro Jodorowsky. Und der wollte das übelst krass machen. Die Musik sollte von Pink Floyd kommen. H.R. Giger sollte die Kostüme machen. Das ist der dann später bei Alien die Kostüme gemacht hat. Salvador Dali sollte den Emperor spielen. Und zwar für $100,000 pro Stunde.
No way.
Es wäre ein 14-stündiger Film geworden. Und der Typ, der für die Special Effects eingesetzt wurde, der hat so hart daran gearbeitet, dass er, nachdem das dann abgesagt wurde und nicht umgesetzt wurde, direkt in die psychiatrische Klinik gegangen ist.
Was?
Oh Gott.
Ich hätte gerne eine Version mit Pink Floyd-Musik gesehen.
Das wäre cool, ne?
Ja.
Stattdessen haben wir nur Sting in so einer komischen Rolle.
Ja, und jetzt Hans Zimmer.
Aber wo wir jetzt schon bei der Musik sind, ich habe natürlich wieder versucht, für den Einstieg in den Science-Part eine schöne Intro-Melodie zu bekommen. Und diesmal bin ich nicht im Internet fündig geworden, sondern bei meinem guten Freund André. Der ist nämlich ein begnadeter Gitarrist und ich habe ihn gebeten, ob er uns nicht diese ganz bekannte Dune-Gesangsmelodie auf E-Gitarre einspielen kann. Und das hat er gemacht und ich finde es ganz toll. Vielen Dank, André. Das ging nämlich wie immer ganz, ganz, ganz kurzfristig. Und deswegen können wir jetzt sehr Dune-würdig in den wissenschaftlichen Teil damit starten.
Musik.
Ich habe tatsächlich den zweiten Dune-Film erst angeguckt, nachdem wir gesagt haben, wir wollen über Dune sprechen. Und das heißt, also ich habe den schon genossen, aber ich habe dann halt auch die ganze Zeit so geguckt, oh Gott, was ist mit Arrakis und was kann ich dazu Krasses erzählen? Und erstmal so vorweg, ja, Wüstenplanet, zwei Monde, das ist gar nicht mal so weit hergeholt, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man zum Beispiel den Mars anguckt, der ist ja eigentlich genau das, also natürlich nicht genau das, aber es ist ein Wüstenplanet, es hat zwei Monde. Deswegen ist das jetzt eigentlich weniger spannend, aber eine Sache, die mir so krass aufgefallen ist und die ich im ersten Film, also habe ich da keine Sekunde drüber nachgedacht, als ich den geguckt habe, ist die ganze Frage, wie groß soll eigentlich Arrakis sein? Denn die Schwerkraft da, und ja klar, das liegt daran, dass das auf der Erde produziert wird, keine Frage, aber die scheint ja so wie auf der Erde zu sein. Denn es ist ja nicht so, dass die irgendwie so ein bisschen hüpfen wie auf dem Mond oder so. Aber trotzdem kommen die irgendwie in 0,nix zu Fuß überall hin. Also ich finde, das war einfach für mich so, hä, wie kann das sein? Und wie gesagt, beim ersten Film habe ich da keine Sekunde drüber nachgedacht. Und jetzt beim zweiten hat mich das schon fast ein bisschen gestört, dass die ja quasi die Hauptstadt, die ist am Nordpol oder zumindest da in der Nordpolregion, aber dann reden die davon, ja, hier sind die Fremen im Norden und die Fremen im Süden und da wandern wir jetzt einfach mal kurz hin, ohne Stress. Also ja, wie groß ist Arrakis? Der Autor hat das nicht konkret festgelegt. Also wir können eigentlich als Maß jetzt nur nehmen, dass wir sagen, okay, es ist ungefähr so schwer wie die Erde. Das heißt, es muss ungefähr die Schwerkraft der Erde haben, weil die Leute sich halt so verhalten wie auf der Erde. Und das war's. Also es gibt keinen anderen Anhaltspunkt dafür. Und deswegen fand ich das jetzt quasi das wissenschaftlich unrealistischste an diesem ganzen Film. Und daran, dass Arrakis ja auf jeden Fall ein Planet sein soll und auch rund ist wie ein Planet, wissen wir auch, dass der nicht super klein sein kann. Also das sind so die beiden Sachen. Ich meine, klar, wir können natürlich sagen, vielleicht hat es irgendwas total Schweres im Kern, Osmium, keine Ahnung. Aber ich meine, die Erde hat Eisen und Eisen ist auch schon ziemlich schwer.
Gibt es da Grenzen für? Oder was ist denn der Schwellwert für einen runden Planeten? Gibt es da einen Radius dafür?
Es gibt keinen offiziellen Radius, aber wenn ein Planet, also es gibt natürlich eine offizielle Definition dafür, was ein Planet ist, was wir alle wissen, seit 2006 Pluto degradiert worden ist vom Planeten zum Zwergplaneten und da quasi nochmal die Definition so ein bisschen aufgeräumt wurde. Und genau, um ein Planet zu sein, muss der Himmelskörper erstmal rund sein durch seine eigene Gravitation. Und ja klar, dafür braucht er eine bestimmte Masse, die aber jetzt nicht konkret festgelegt ist. Und als zweites muss der Planet in einer Umlaufbahn um seinen Stern sein, beziehungsweise das Ganze ist ja aufs Sonnensystem gepolt, deswegen dann um die Sonne. Und als drittes, und daran scheitert nämlich Pluto und auch andere Zwergplaneten, muss der Planet seine Umlaufbahn freigeräumt haben von anderen Objekten, die ähnlich groß sind. Genau. Also das ist die Definition von Planet. Und ein Zwergplanet hat halt nur diese ersten beiden Sachen, also rund aufgrund seiner eigenen Gravitation und in einer Umlaufbahn um den Stern. Und es gibt ja nicht nur Pluto, es gibt auch mehrere Zwergplaneten. Und ich habe uns rausgesucht, was das, zumindest von dem wir es aktuell wissen, kleinste kugelförmige Objekt im Sonnensystem ist. Und das heißt Hygeia, und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Aber Hygeia ist auch nicht offiziell ein Zwergplanet, ist so ein bisschen an der Schwelle, es zählt aktuell als Asteroid und ist einfach eine Kandidatin für Zwergplanet, aber noch nicht offiziell bestätigt. Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht mal raten könnt, was für ein Durchmesser Hygeia hat. Also das ist einfacher davon zu sprechen als von der Masse. Wenn wir als Vergleich jetzt mal nehmen, die Erde hat einen Durchmesser von 12.742 Kilometern und der Mond einen Durchmesser von 3.474 Kilometern. Und beide sind ja auch kugelförmig aufgrund ihrer eigenen Gravitation.
Das Kleinste. Ich sag 500 Kilometer Durchmesser.
Ich denke, es ist größer als 500.
Aber kleiner als 3.500.
Clever.
Also ich sag 1.000. Ich sage einfach 1.000. Ich weiß es nicht, ich sage einfach 1.000.
1.000 Kilometer. 500 ist gar nicht so schlecht. Der Durchmesser ist 434 Kilometer.
Oh, wow.
Yeah. Also sogar ein bisschen weniger als 500.
Und es ist trotzdem rund, so richtig
ja,
rund.
Ja, es zählt als annähernd rund. Mhm. Also ja, man kann schon sagen rund. Ich meine, das hat wie alle anderen Objekte auch so Krater und sowas. Aber das ist ja immer der Fall. Genau. Und es ist nicht so kartoffelig wie zum Beispiel die Marsmonde. Oder andere, oder Asteroiden allgemein, wenn man sie sich so vorstellt.
Genau, also das wäre jetzt mein Ding gewesen, oder mein dass eher so eine Kartoffelform hat, weil die Gravitation muss ja schon einen bestimmten Wert überschreiten, dass es dann wirklich so rund ja, gepresst voll. Wird durch die Gravitation.
Genau. Genau, und das heißt, also das müssen wir ja dann auch quasi annehmen für Arrakis. Und ja, Arrakis wird nicht so klein sein wie Hygieia, denn Hygieia ist so klein, dass der Asteroid nur eine Fallbeschleunigung von 0,091 Meter pro Sekunde Quadrat hat. Das ist super wenig. Auf der Erde haben wir knapp 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, das würden wir eindeutig sehen oder lesen, wenn die in Dune da so quasi immer wieder so hochbouncen, wenn sie sich bewegen. Vor allem, wenn sie ihren komischen Gang da machen, um nicht die Sandwürmer anzulocken. Genau, also das heißt, wir müssen im Prinzip davon ausgehen, dass wir uns hier irgendwo zwischen Erde und Mond befinden, was die Größe von Arrakis angeht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, macht eigentlich diese ganze Geschichte von Dune überhaupt noch Sinn? Also dieser ganze Konflikt, den wir da haben auf Arrakis mit dem Spice, was die da abbauen und dass die sich da bekriegen, wenn der Planet so groß ist und so dünn besiedelt, dann dürften die sich eigentlich gar nicht so oft über den Weg laufen, wie sie es tun. Denn Wüstenplanet, das heißt, selbst wenn der, also wenn der so groß ist wie die Erde, aber keine Ozeane da sind, dann könnten die sich ja überall verteilen, überall ist Sand, überall gibt's das Spice. Ist das überhaupt so eine rare Ware, dass man sich deswegen bekriegen muss? Oder wäre es einfach okay, wenn alle kommen und sich eine Schaufel Sand mitnehmen?
Naja, wenn der Planet gar nicht so groß ist, sagen wir mal, er ist groß wie der Mond, dann ist es ja trotzdem eine begrenzte Ressource, die es dort überhaupt auf Arrakis gibt. Und es geht ja auch darum, wer das Spice hat. Und wenn das Ding sowieso nicht so groß ist, ist es ja schon sinnvoll, da irgendwie so einen Konflikt vom Zaun zu brechen, zu sagen, ich will jetzt Spice. Ich will jetzt diesen Arrakis-Planeten da haben. Also würde ich schon sagen, dass man sich das unter den Nagel reißen will. Also man könnte ja auch auf der Erde sagen, ey Leute, es ist genug Platz für alle da. Warum sind wir alle nicht cool? Passiert ja auch nicht.
Ja, voll. Aber ich bleib dabei. Ich finde es zu groß, zu dimme siedelt. Ich meine, auf der Erde sind nur ungefähr ein Drittel der Erdoberfläche ist ja nur Landmasse. Also die Menschen, die 8 Milliarden Menschen sind nur auf ungefähr einem Drittel der Land- oder der Oberfläche von der Erde. Aber ich habe dann im offiziellen Dune-Fandom-Wiki nachgeguckt, wie viele Einwohner auf Arrakis theoretisch wohnen. Das sind 15 Millionen im Vergleich zu jetzt 8 Milliarden auf der Erde. Mehr als ich dachte übrigens. Jetzt nur so vom Gucken, aber ja trotzdem relativ wenig.
Achso, du meinst, es ist einfach, wenn die keine Ozeane haben und so, könnte man einfach den restlichen Platz komplett nutzen so.
Ja, kannst du komplett nutzen.
Ah, ja. Aber sag mal, Anne, gibt es denn, also wir forschen ja mittlerweile nach Exoplaneten, gucken, sind die in der habitablen Zone, kann sich da Leben entwickeln und so weiter. Und dann finden wir ja wahrscheinlich auch Extreme, also Planeten, die besonders heiß sind. Also haben wir im eigenen Sonnensystem schon Planeten, die besonders heiß sind, aber ist dir irgendwas über den Weg gelaufen, wo man sagen könnte, es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo da draußen einen Wüstenplaneten, also wo Gestein ist, also wahrscheinlich jetzt Mars, würdest du jetzt sagen, oder?
Ja, ich habe extra deswegen Mars gesagt, mit Exoplaneten ist das nämlich immer so eine Sache, so klar, wir kennen die und wir wissen auch, ob es da heiß ist oder nicht, aber das war's. Also man fotografiert die ja nicht so in dem Sinne, dass man jetzt weiß, wie genau die Oberfläche aussieht. Und auch zum Beispiel, ob das jetzt ein Gesteinsplanet oder ein Gasplanet ist, das wird ja unterschieden. Das weiß man jetzt nicht, weil man die angeguckt hat, sondern das wird über die Dichte ausgemacht. Und deswegen ist es super schwer jetzt zu sagen, es gibt diesen Exoplaneten und der ist vielleicht wie Arrakis, auch wenn das manchmal ja in so Schlagzeilen auch zu lesen ist. Also das gibt's ja schon ab und zu mal, dass sowas gesagt wird. Aber das ist schwer zu sagen, denn wurde da vielleicht, weiß nicht, Spuren von Silizium gefunden oder so. Und dann kann man sagen, oh, da ist viel Silizium, vielleicht ist da dann ganz viel Sand. Aber es kann da auch genauso gut was anderes sein. Aber bei Mars, also der Mars ist eigentlich ein echt guter Vergleich, weil der ja auch so wüstig ist und auch, ehrlich gesagt, einigermaßen homogen. Also jetzt im Vergleich zur Erde auf jeden Fall. Und auch wie Arrakis denkt man bei Mars ja, dass es früher mal anders war. Also dass es da Wasser und milderes Klima gab. Langweilig, ne? Also ja, Mars kennen wir alle.
Aber wir hätten euch jetzt ganz so gern hier den ja. übelsten, das übelste Ding präsentiert. Aber es ist doch Mars, wie immer.
Ja.
Ja. Ja, wenn wir jetzt also auf diesem Arrakis-Planeten sind und sind Fremen, dann müssen wir uns natürlich mit den relativ unwirklichen oder unwirtlichen Bedingungen dort auseinandersetzen. Und die Fremen, die tragen ja auch diese Anzüge. Und ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, was diese Anzüge so machen und was die können, wozu die gut sind. Und im Prinzip sind das wie ja Raumanzüge. Ja, also der Raumanzug ist ja auch dazu da, in einer lebensfeindlichen Umgebung den Menschen, und die Fremen sind ja irgendwie Menschen, da das Leben zu ermöglichen. Und die Anzüge müssen die Fremen kühlen, die müssen die mit Wasser versorgen, mit Feuchtigkeit, und müssen auch die, das ist ja der wesentliche Punkt oder das Coole an diesem Buch, dass dieser Frank Herbert gesagt hat, die haben ein in sich geschlossenes Wassersystem. Ja, dass sie alles Wasser, was der Mensch abgibt, irgendwie wieder aufnehmen, recyceln und diesem Kreislauf wieder zuführen. Genau. Und wenn es sehr warm ist, dann ist natürlich die Hitze von außen ein Riesenproblem. Und deswegen schwitzen wir Menschen eben, wenn es sehr warm ist, und unser Körper kühlt über Schweiß. Und Schweiß kühlt deswegen, weil er verdunstet. Und Verdunsten ist ja der kleine Bruder vom Kochen. Das ist kein sozusagen Phasenübergang in dem Sinne, dass es von flüssig zu gasförmig, also das ganze Wasser von flüssig zu gasförmig kommt, sondern dass es so ein kontinuierlicher Prozess ist, wo so nach und nach immer mal was weggeht. Und der Kühleffekt entsteht eben dadurch, dass schnelle Moleküle von Wasser eben Energie mitnehmen. Also je schneller die Moleküle sind, desto größer ist ihre kinetische Energie, desto größer ist die Temperatur. Und diese Energie nehmen sie eben weg, und das kühlt das Ganze dann am Ende. Und wenn die Wärme eben nicht abgeführt wird, dann ja, wird der Körper eben zu heiß und man kriegt einen Hitzschlag. Im schlimmsten Fall stirbt man dann eben. Genau. Und der Körper würde dann eben sehr, sehr schnell dehydrieren, insbesondere in der Wüste. Ja, da scheidet die ganze Zeit Schweiß aus und irgendwann runzelt man halt zusammen und ist halt einfach trocken. Wir Menschen, wie gesagt, machen das über den Schweiß. Und jetzt kommt der Anzug ins Spiel. Im Buch und im Film wird eben beschrieben, dass dieser Anzug aus mehreren Schichten besteht. Die erste Schicht lässt eben die Feuchtigkeit durch, die zweite und die weiteren Schichten filtern das Wasser, holen da schon mal irgendwelche Mineralien raus, dass eben dann nur noch Wasser diesem Mechanismus eben zugeführt wird. Und das ist eigentlich schon das erste Problem des Kühlens, denn der Anzug liegt laut Film sehr, sehr eng an. Man muss den immer sehr, sehr eng anziehen, und dabei nimmt der Anzug eigentlich das Wasser einfach vom Körper weg, ohne dass es verdunstet. Das heißt, es saugt es einfach auf, und wenn es aber nicht verdunstet, das heißt Energie mitnimmt, dann wird der Körper einfach nur trocken, aber bleibt heiß.
Aha.
Und das passiert zum Beispiel auch bei Neoprenanzügen. Wenn man im Sommer außerhalb des Wassers einen Neoprenanzug anzieht, dann kann es eben passieren, dass man da überhitzt, weil der einfach das Wasser absaugt, aber dann man nicht kühlt, und wenn man eben nicht wieder ins Wasser kommt, was dann eben die Kühlung macht.
Wissen hinter den Kulissen, euer Erste-Hilfe-Podcast.
Ja, passt bloß auf mit dem Neoprenanzug.
Das ist übrigens einer von meinen Lieblings-Funfacts, dass man deswegen friert, wenn man so aus dem Freibad rauskommt, weil das Wasser verdunstet und nicht, weil der Wind einen anweht oder so.
Genau. Also das Wasser muss irgendwie verdunsten, und das nächste Problem ist, wenn es nicht richtig abfließen kann oder dieser Wasserdampf abtransportieren kann, irgendwann würde das unter der Haut sättigen. Ja, das heißt, die Luft kann nur eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit aufnehmen. Zum Beispiel warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, kalte Luft weniger. Deswegen gibt's im Herbst auch Nebel, weil am warmen Tag nimmt die Luft viel Wasser auf. Und wenn es nachts eben kühl wird, sinkt die Temperatur, und damit muss das Wasser aus der Luft wieder raus. Genau, und da sind wir auch schon dabei. Wenn das Wasser abkühlt, dann kondensiert das Ganze wieder. Und da sind wir dabei, so würde der Anzug dann an irgendeiner Stelle wieder das Wasser in diesen Kreislauf zurückführen. Das heißt, wir haben jetzt Wasserdampf durch diese Verdunstung, und der muss jetzt wieder abgekühlt werden, um zu kondensieren, um daraus wieder Wasser zu machen, was die Leute dann im Zweifel wieder trinken könnten. Und da müsste man also irgendeinen Kühlmechanismus haben. Und ich habe bei der Recherche so ein bisschen Bilder gefunden, dass da in den Anzügen in der unteren Schicht wie so Kühl- oder in irgendeiner Schicht wie so Kühlrippen sind. Und die gibt's beispielsweise auch in Raumanzügen. Also da ist auch so eine Schicht, da sind so Schläuche drin, wo Wasser durchläuft, die den Körper eben so bei den gesunden 37 Grad halten. Und bei dem Fremenanzug müsste es aber eigentlich eher sein wie ein Kühlschrank. Also man müsste da tatsächlich kühlen, dass das Wasser wieder kondensiert, was vorher von dem warmen Körper eben abgegeben worden ist. Und dann bräuchte man also eine Pumpe. Denn ein Kühlschrank funktioniert im Prinzip so, dass man irgendein Kühlmittel hat. Das ist eben erstmal kalt, da kondensiert das Wasser ran. Und wenn das Wasser kondensiert, gibt es eben die Wärme ab und erwärmt das Kühlmittel. Und das sieht man auch beispielsweise im Sommer bei Getränken. Wenn man ein kühles Getränk hat, dann kondensiert außen das Wasser an dem Glas, ne, weil da die Luft kälter ist. Da fällt also das Wasser aus der Luft raus.
Jede Bierwerbung.
Und jede Bierwerbung ist sozusagen eine Art Fremenanzug in lecker. Und genau, und dabei erwärmt eben dieses auskondensierende Wasser das Getränk da drin. Deswegen schmelzt dann irgendwann die Eiswürfel und es kühlt halt nicht mehr. Und was dann passiert ist, dieses Kühlmittel wird wieder gasförmig und muss wieder verdichtet werden, um eben wieder irgendwann diesem Kühlkreislauf zugeführt zu werden. Und dazu braucht man eben eine Pumpe. Und diese Pumpe, ja, ist beim Kühlschrank relativ laut, relativ groß. Und sowieso Pumpen bei uns sind meistens irgendwie sperrig. Und laut und groß. Ja, haben die Fremen irgendwie nicht. Aber das Ganze spielt ja irgendwann in der Zukunft. Könnte schon sein, dass man vielleicht irgendwann so winzige Pumpen baut, die das Ganze dann eben wieder verdichten. Und wenn das verdichtet wird, dann wird es wieder flüssig, ist aber immer noch warm. Und dann muss man es wieder abkühlen. Und dieses Abkühlen funktioniert auch wieder, wo wir bei Getränken sind, wieder jede Bierwerbung. Wenn man ein Bier sehr schnell öffnet, dann gibt es oben drin diesen Nebel. Und das passiert deswegen, weil da ist auch so Dampf oben in dieser Bierflasche drin unter einem hohen Druck. Und wenn man das eben sehr, sehr schnell öffnet, dann dehnt sich das Gas sehr, sehr schnell aus und kühlt dabei ab und dann gibt es wieder eine Kondensation. Und diesen Mechanismus müsste man auch irgendwie wieder nachbauen. Und den Mechanismus sieht man auch beispielsweise bei Spraydosen. Ja, wenn man eine Spraydose drückt, kühlt sich das Ganze ab, wird die Dose kühl. Oder bei einem Feuerlöscher, bei einem CO2-Feuerlöscher, wenn man den drückt, da wird das auch sehr, sehr kalt, wenn man da eben das Zeug rausströmen lässt.
Also du sagst, man könnte das mit ein paar technischen Tricks, die jetzt in dem Anzug verbaut sein müssen, grundsätzlich aber hinkriegen.
Könnte man machen, ja.
Wir brauchen Nanopumpen.
Oh.
Genau, es müsste sehr, sehr klein sein.
Sci-Fi-Bullshit-Bingo. Das ist wieder so ein cooles Buzzword.
Ja, wieso haben die das nicht benutzt, frage ich mich. Es ist noch offen.
Also, Anzug grundsätzlich geht erstmal. Ein Problem natürlich wieder, die Energieversorgung. Ja, so ein Kühlsystem ist natürlich sehr, sehr energieintensiv. Da könnte man wieder irgendwelche Batterien benutzen. Zum Beispiel so eine Isotopenbatterie, wie wir das letzte Mal schon besprochen haben. Klein, handlich.
Radioaktiv.
Radioaktiv. Wird schon gehen. Und im Buch wird beschrieben, dass in den Fersen von den Anzügen so Pumpen verbaut sind, dass die Leute sozusagen beim Laufen pumpen und Energie erzeugen.
Da gibt's doch auch schon so Versuche mit so Gehwegplatten, die so bouncen und man so irgendwie Energie erzeugen will.
Stimmt, ja. Cool. Ja, siehst du, also das würde auch gehen. Also gibt's schon. Was natürlich ein Problem ist, wenn man beim Laufen irgendwas zusammendrückt, da gibt es ja nur eine begrenzte Energie. Also mehr Energie, als man da reinsteckt, kriegt man ja nicht raus. Aber trotzdem ist es ja erstmal eine Idee, ja, dass man irgendwie aus Bewegung, aus der Körperbewegung irgendwie Energie macht. So ein Fahrraddynamo ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja, man bewegt sich sowieso und macht daraus irgendwie Strom.
Aber jetzt mal ernsthaft. Also wann gab es die ersten Solarzellen? Das ist doch 50er irgendwann. War das hier Bell Laboratories oder so, ne? Die haben die erste kommerziell einsetzbare Solarzelle da rausgegeben. Dune war 1965. Also ich meine, das ist ein Wüstenplanet, der die ganze Zeit vollgeballert wird. Also wundert mich, dass das gar keine Rolle spielt. Da irgendwie.
Naja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die ersten Solarpaneele nicht so öffentlich waren. Also es ist wie die ersten Computer, die ja auch schon in den 60ern, die ersten Mikrochips, die gab es ja auch schon in den 60ern. Mhm. Aber das ist ja längst nicht angekommen im Alltag so.
Und wahrscheinlich waren die auch noch schlecht im Wirkungsgrad oder so, ne? Oder?
Mega schlecht.
Ja. Irgendwer sagt dann auch, das wird sich nicht durchsetzen. Wie das Internet.
Ja.
Dieses Internet wird sich nicht durchsetzen.
Ja.
Also mit den Solarpaneelen auf den Anzügen wundert mich auch. Also wenn der Anzug sowieso so fancy ist und so ein krasses System an Wasseraufbereitungsanlagen in sich hat, ja, warum nicht Solar?
Wir sind ja hier für Lösungen. Wir wollen ja Dinge möglich machen. Wir wollen kritisieren, wenn was richtig kacke ist, aber wir wollen auch Dinge möglich machen. So, Solarpaneele. Das ist ein fertig.
Konstruktiver Vorschlag, Solarpaneele.
Genau, also für Teil 3. Ja. Und jetzt noch, also das war das Kühlsystem und es geht ja auch um eine Wasseraufbereitung. Und man verliert ja Wasser nicht nur über den Schweiß, sondern beispielsweise Urin ist ja auch im Wesentlichen Wasser. Und Kot zum Beispiel auch. 75% von Kot sind Wasser. War ich überrascht, hätte ich nicht gedacht.
Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das schon sehr viel. Naja, und das Problem haben ja auch Astronauten. Ja, die müssen ja auch irgendwann mal, also so gerade wenn die in dem Space Shuttle sitzen und kurz vorm Abflug sind, das ist ja echt eine lange Zeit manchmal. Und dann sind die ja auch ewig unterwegs, bis die mal bei der Raumstation sind. Und ja, Anne weiß es wahrscheinlich, ne? Aber wisst ihr, wie die das Problem lösen?
Mit Windeln.
Mit Windeln.
Beziehungsweise bei den SpaceX-Kapseln gibt es ja jetzt sogar eine Toilette. Jeder darf irgendwie zweimal gehen oder dreimal, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es ist so begrenzt auf jeden Fall, wie oft man die benutzen kann.
Aber ja nicht, während die hochfliegen.
Doch.
Ach so, aber sozusagen, naja, also sozusagen nach dem Startvorgang, wenn das Ganze ein bisschen ruhiger ist. Ja, klar, alles klar.
Genau. Ich stelle mir das so geil vor. Das Ding, ich meine, das ist immer kurz vorm Explodieren und dann steht einer so auf und sagt, so Jungs, genau. Mädels, ich gehe mal fliegen.
Während des Countdowns, ich gehe dann mal auf Toilette kurz.
Genau, halt mal meinen Helm, ich muss jetzt erstmal.
Toilette bei 10G, die neue Freizeitparkattraktion.
Britney Spears hat sich mal für Jackass, für MTV Jackass, in so einer Dixie-Toilette 50 Meter in die Luft schießen lassen.
Natürlich no hat way. Sie das.
Was wirklich? Britney Spears war bei Jackass?
Ja.
Krass.
Genau, und dann war sie in so einem Dixie-Klo und dann haben die das so gespannt an so Bungee-Seilen und dann ging das einmal nach oben und dann, ja. Also so stelle ich es mir jetzt gerade vor.
Ich glaube, genau so sieht das aus.
Ich denke auch, ja.
Aber ja, Windeln gibt's trotzdem.
Genau, es gibt Windeln und was ich aber irgendwie viel, viel lustiger finde, bei den ersten Mondmissionen, da gab es die Windeln noch nicht. Übrigens, Fun Fact zu diesen Windeln, was denkt ihr, wie viel Wasser nehmen die auf?
Ich weiß es leider, weil ich es mal recherchiert habe, aber wenn Anne das nicht weiß.
Unangenehm, ich weiß es nicht, aber es muss ja einiges sein.
Oh ja.
Oh ja.
3 Liter?
3 Liter sind es nicht. Also, was ich gelesen habe, 2 Liter passen da rein. 2 Liter, okay. Aber selbst 2 Liter, das ist schon echt viel.
Das ist einiges.
Und du hast es dann ja um die Hüften, ne? Und diese Windeln, diese Astronautenwindeln, die sehen auch nicht so aus wie eine normale Windel, ja? Sondern das ist eher wie so eine Radlerhose. So. Und da passt echt viel rein.
Ja, aber die nutzen das ja auch für die Außeneinsätze, wenn die da was reparieren und so. Ja. Das kann ja auch Stunden dauern und da brauchen die das auch. Da können sie eben nicht mal schnell in die Kabine.
Genau, und früher, bevor es diese Windeln gab, so, ich packe euch mal einen Link in den Chat.
Oh yes.
So, guckt euch das mal an. Das Ganze nennt sich Urine Collection and Transfer Assembly.
Guter Name auf jeden Fall.
Für, oh Gott. Okay, es sieht aus wie eine relativ, also von der Farbe her relativ modische Badehose, würde ich sagen. Es ist ein Arrakis-farbiges Sonnengelb, würde ich sagen.
Ja.
Oder es ist von dem ganzen Urin, der da schon reingelaufen ist,
Ja, gelb. Das habe ich mich auch gefragt. Ist es von vornherein so gelb oder ist es benutzt?
Und an der Seite, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Mickey-Maus-Gesicht oder ein Elefant oder ein Dackel. Guck mal, es ist ein Dackel. Das ist so ein Dackelgesicht Schlappohren.
Ja, ja.
Und der hat an einem Schlappohr geht ein schwarzer Schlauch weg, wie von so einer Fahrradpumpe, so einer Luftpumpe.
Genau, und über diesen Schlauch wurde das Ding dann entleert. Und vorne die Nase des Dackels, die...
Ich wusste, ich habe die falsche Analogie aufgemacht.
Genau, in die Nase des Dackels, da kam die Flöte rein. Ne? Also dieses Ding war nur für Männer. Und
ich musste gerade ganz kurz überlegen, was die Flöte ist.
Naja.
Ja, jetzt ist klar. Jetzt okay. Ist klar.
Wir wollen hier nicht zu grafisch werden, ja. Aber das war sozusagen, bis in die 80er haben die Astronauten das Ding getragen.
Bis in die 80er?
Bis in die 80er. Und die ersten Windeln kamen nämlich auf, als es auch Frauen ermöglicht werden sollte, Raumfahrt zu machen. Also für Frauen ist das halt ungeeignet.
No shit, Sherlock.
No way.
Buchstäblich no shit.
Ja.
Genau, und erst als dann Frauen ja zur Raumfahrt zugelassen wurden, ich weiß nicht, wie das damals lief, hat man sich überlegt, okay, wir brauchen jetzt Windeln. Und dann wurden diese Space-Windeln benutzt. Und in den Fremen-Anzügen, um jetzt mal wieder die Brücke zu Arrakis zu schlagen von diesen...
Ja, ich habe auch kurz überlegt, bei welchem Thema waren wir eigentlich? Waren wir irgendwie
bei Arrakis?
Wir
waren kurz bei der Flöte, aber jetzt müssen wir zu Arrakis zurück.
Genau, zurück zu Arrakis. Die Fremen brauchen das halt auch. Ja, also die müssen auch irgendwie eine Möglichkeit haben, dieses Urin zu recyceln, weil das ist einfach eine Menge Flüssigkeit. Ja, die pro Minute produziert die Niere 1 Milliliter Urin. Und das heißt, da kommt den ganzen Tag echt viel zusammen, was sie irgendwie wieder benutzen müssen. Und in der Raumstation beispielsweise, die haben ein Filtersystem, wo sozusagen der Urin von auch den Astronautinnen und Astronauten wiederaufbereitet wird. Also die können 98% des Wassers, was die benutzen, also sozusagen für die Hygiene der Urin, was die auch ausschwitzen, ausdünsten, dieses ganze Wasser wird wieder gesammelt und 98% davon verwenden die wieder. Das ist ganz schön cool.
Und teilweise sogar wirklich als Trinkwasser, ne?
Als Trinkwasser, ja, ja.
Alles als Trinkwasser.
Genau, das sind so Zentrifugen, das ist ein super abgefahrenes System.
Aber das ist riesig, ne?
Und das wollte ich gerade sagen, das ist so ein Riesenschrank. Also wenn ihr diese Computer von früher kennt, ne, wo, wenn wir wieder dazu kommen, früher war alles irgendwie, man hätte nie gedacht, dass man das jemals in einen handlichen Rahmen kriegt. Computer waren früher auch gigantisch und diese Wasseraufbereitungsanlage, die ist halt wie so ein Riesencomputer auf der Raumstation. Ja? Das sieht halt einfach groß aus. Und da hängen die aber dann so Plastikbeutel ran und bekommt denen ihr Wasser raus. Und dann trinken die das. Einfach krass. Aber den Code, der wird nicht recycelt. Der kommt in so einen Container rein und dann verglüht er in der Erdatmosphäre.
Ja. Denk daran, das nächste Mal, wenn ihr eine Sternschnuppe seht.
Genau.
Gut, aber das klingt ja jetzt erstmal so plausibel. Ich meine, wenn wir das jetzt heutzutage schon zwar in groß, aber generell im Einsatz haben, dann klingt das ja relativ plausibel. Das ist dann eben wieder die Frage, diese Anzüge, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber die sind ja schon sehr körperbetont und auch wendig, die kämpfen ja auch da drin. Also ich habe da jetzt keine so Backpacks oder so gesehen, ne, wo jetzt Technik drin verbaut ist. Es müsste schon alles noch ein bisschen smarter gelöst sein, aber vom Prinzip her wäre es drin.
Grundsätzlich würde ich sagen, ja.
Ja, mega cool. Also ich fände es geil, weil dann könnte man wirklich sagen, hey, mit dem Anzug bist du safe, hast immer was zu trinken dabei. Das wäre auch cool für so die Leute hier, die diese geile Outdoor-Kleidung machen, die klopfen jetzt schon an und sagen, ja.
Also wir sind dabei, also wir suchen Werbepartner, meldet euch.
Genau, wir eröffnen einen Shop direkt auf Arrakis. Ich habe mir für meinen Part die Sandwürmer angeschaut, weil die natürlich auch im Film mega ikonisch sind. Und also was habe ich in einem Artikel gelesen? Die größten Stars von Dune. So, weißt du, so.
Du meinst, weil die groß sind?
Ja, weil sie groß sind. Ja. Ich habe mich dafür mal wieder schlau gemacht bei Menschen mit Expertise, nämlich beim Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Da konnte ich mit Professor Ralf Sommer sprechen, der ist dort Direktor. Und der hat mir ein paar schöne Sachen erzählt, weil wir wollen ja versuchen, so die Eigenschaften der Sandwürmer im echten Leben zu finden oder zumindest zu gucken, wie könnten denn die Sandwürmer von Arrakis möglich werden. Aber zuerst möchte ich gerne Luke Perry von der Universität Oxford zitieren. Der ist dort Paläontologe und der wurde im März vom Nature Magazin zu den Sandwürmern interviewt. Und der hat was Spannendes gesagt. Er sagt, es gibt auf der Erde ungefähr 30 Baupläne von Tieren, also so Arten, wie die Körper aufgebaut sind. Und er sagt, die Hälfte davon sind Würmer. Zitat, es ist eine wirklich gute, vielseitige Möglichkeit zu leben. Er sagt noch, viele Tiere, die früher nicht wurmähnlich waren, sind es im Laufe der Evolution geworden. Denken Sie an Echsen, die ihre Beine zurückgebildet und sich zu Schlangen oder Wurmschleichen entwickelt haben. Würmer haben alle möglichen Lebensräume erobert. Es gibt sogar welche, die in hydrothermalen Schloten in der Tiefsee leben. Das ist also keine so blöde Idee, Real-Life-Varianten von Sandwürmern bei uns zu suchen. Offensichtlich gibt es da eine riesige Auswahl. Und ich habe mit Professor Sommer mal versucht, die verschiedenen Eigenschaften dieser Sandwürmer aus Dune zu finden. Punkt 1 ist natürlich die Größe. Also bei Dune erreichen die ja so 100 bis 450 Meter Länge, 20 bis 80 Meter Durchmesser. Also sind kolossale Teile. Manche extreme Exemplare, die können sogar mehrere Kilometer lang sein. Das gibt es bei uns jetzt, Spoiler, offensichtlich nicht. Aber ihr könnt mal raten, wie groß die Würmer allein hier bei uns auf der Erde werden können. Es gibt da zwei größere Gruppen. Das sind zum einen die Ringelwürmer, da zählen Regenwürmer dazu. Da gibt es ungefähr 20.000 Arten. die heißen eben Dringelwürmer, weil die, naja, so aussehen, als wären sie halt aus vielen Ringen aufgebaut, ne? So wie so ein Regenwurm aus diesen Segmenten. Und dann gibt es auch die Fadenwürmer, und das fand ich ganz süß, die werden auch Aelchen genannt. Wie ein kleiner Aal. Ist doch süß, oder? Wissenschaftliche Nematoden, 1 bis 10 Millionen Arten. Holy fuck.
Wow. Aber Fadenwürmer, also wenn du jetzt fragst, wie groß die sind, das sind doch auch die, die sich so im Darm einnisten können, und die können doch richtig lang werden.
Kommen wir gleich noch zu. Genau, lass uns erstmal bei den Ringelwürmern bleiben. Es gibt eine Regenwurmart. Das ist der größte Wurm, den wir hier auf der Erde haben. Schätzt mal, wie lang der werden kann.
Ein Regenwurm?
Ein Regenwurm,
5 Meter.
5 Meter ist ein bisschen viel?
3.
Genau, 3 Meter. Und auch ich habe euch mal ein Foto mitgebracht.
Oh, wow. Ja, das ist ein großer Regenwurm.
Das ist ein fettes Teil. Das sieht aus wie eine Boa Constrictor oder so.
Das Ding sieht so ein bisschen aus wie eine Schlange. Der Durchmesser ist ungefähr so dick wie der Arm von dem Typen, der den da gerade hält.
Sieht einfach aus wie ein komplett überdimensionierter Regenwurm.
Ja, ist krass.
Als wäre der so aufgeblasen.
Ja, genau. Und das ist so wie in so einem Monsterfilm, wenn man so kleine Tiere einfach groß macht. Genauso sieht es aus.
Wo lebt der?
Die Art heißt Megascolides australis und kommt aus Australien.
Na klar. Ja, ja. Ich wundere mich nicht.
So, und die andere Gruppe, Anne, du hattest schon gefragt, das sind die Fadenwürmer. Und das sind jetzt zum Beispiel auch die, mit denen sich Professor Sommer und die Leute vom Max-Planck-Institut in Tübingen da beschäftigen. Die haben eben nicht diese Segmente, sondern sehen halt aus wie so ein durchgängiger Faden. Und die kommen überall auf der Erde vor. Die waren ursprünglich mal im Meer und leben auch generell immer da, wo so ein bisschen Feuchtigkeit ist. Die brauchen immer so eine Wasserhülle um sich rum. Die sind normalerweise sehr klein, nur so 1 Millimeter groß, wenn die so frei leben. Aber als Parasiten können die noch viel größer werden. Und da hätte ich jetzt gerne mal eure Schätzung. Wie lang? Machen wir erstmal Länge. Wie lang können Fadenwürmer werden, wenn sie parasitär leben?
Oh, das finde ich super schwer, weil die sind wahrscheinlich sehr, 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 sehr dünn. Nicht so wie unser Mega-Regenwurm. Und der Darm ist ja auch sehr lang. 10 Meter.
Ich hätte auch gesagt 10, ja.
Es ist, ihr seid gut dran. Wir hören mal in den Ton rein, den uns Professor Sommer hier mitgegeben hat.
Also der größtbeschriebenste, aber das ist natürlich eine Ausnahme, ist ein Parasit in der Gebärmutter des Pottwals. Und der wird über 8 Meter lang als Weibchen und ist 2,5 Zentimeter im Durchmesser.
Das ist schon ein krasser Wasserschlauch, oder?
In der Gebärmutter.
Oh Gott, ey, wie gemein.
Die war nicht für dich bestimmt, Fadenwurm.
Nee, wirklich. Und das Irre daran ist, fast jedes Pottwalweibchen hat so einen Fadenwurm in der Gebärmutter.
Mm-mm. Aber ey, ganz ehrlich, warte mal.
Und dann können die da trotzdem so ein Kalb heranwachsen lassen?
Ja, ich meine, ja, parasitär heißt ja jetzt nicht, dass die daran sterben oder so. Da heißt ja erstmal nur, da geht ein bisschen was von den Nährstoffen weg und gibt ein Risiko.
Ja,
aber
stell dir mal vor, du bist ja gerade in der Entwicklung, ja, wächst da so ran und dann hängst du da mit so einem Wurm ab. was ist das denn?
So, das Problem ist jetzt, diese Würmer brauchen eben so eine Wasserhülle und auch diese Ringelwürmer und andere Würmer, die lieben es feucht. Und für die Sandwürmer auf Arrakis ist Wasser jetzt aber giftig. Das heißt, da wird es schon schwierig. Aber Fadenwürmer zum Beispiel, die sind extrem anpassungsfähig. Die hat man teilweise sogar schon in der Antarktis gefunden. Und ein paar Fadenwurmarten, die kommen tatsächlich an Lebensbedingungen der Sandwürmer auf Arrakis ran.
Aber einige haben es tatsächlich bis in die Wüsten geschafft. Also in Wüstengebieten, wo zwischen den Sandkörnern in den interstitiellen Räumen immer noch ein bisschen Wasser ist, da findet man auch Fadenwürmer. Und einige haben sich dann sogar auch so stark angepasst, dass sie über längere Zeiträume hinweg ohne Wasser auskommen. Dann vermehren sie sich nicht mehr, aber können in sogenannten Dauerstadien dann noch relativ lange überleben.
Es ist natürlich noch kein perfekter Kandidat, aber es zeigt erstmal schon, selbst das Leben hier auf der Erde hat einen Weg gefunden, wie man in solchen unwirtlichen Umgebungen auch als Wurm zumindest für eine gewisse Zeit klarkommen kann. Das Problem ist natürlich die Skalierbarkeit. Ja? Also die Frage ist, was bräuchte es denn, damit die Würmer so groß werden können, wie wir sie da bei Dune sehen? Und da gibt es ein sehr schönes Kapitel von einer Biologin, Sibylle Hechtel heißt die, aus dem Buch The Science of Dune. Und sie geht da eben so ein bisschen auf diese Größe ein. Und das Problem ist gar nicht mal die Größe an sich, sondern dieses Gewicht, was damit einhergeht, was ja gestützt werden muss. Ne? Also ein Blauwal, der kommt zum Beispiel nur so auf seine 20, 25, 30 Meter, weil der Auftrieb im Wasser das eben supportet. Und jetzt haben wir drei Arten, wie quasi so ein Stützmechanismus aussehen kann. Also die meisten Würmer, die haben ein Hydroskelett. Das heißt, die haben Wasser im Inneren und Wasser ist jetzt nicht kompressibel, das kannst du nicht zusammendrücken. Das heißt, drumherum haben die Muskeln und dann können die mit den Muskeln auf dieses Wasser eindrücken und sich damit eben fortbewegen und ja, ihre Struktur stützen. Aber das funktioniert natürlich nicht für die Sandwürmer auf Dune, ne? Die würden ja in der Wüste austrocknen und wie wir wissen, für die Sandwürmer ist das Wasser ja auch giftig. Möglichkeit 2 ist also, dass sie so ein Exoskelett haben, wie zum Beispiel bei Gliederfüßern, ne? Also Insekten, Tausendfüßer, Krebstiere, Spinntiere und so weiter. Das Problem daran ist aber, wenn die wachsen, dann werden die ja irgendwann zu klein für dieses Exoskelett. Das heißt, die werfen das ab. Und dann entwickelt sich erst wieder so ein neues Exoskelett, das heißt, das härtet aus. Und das ist das Problem daran, die sind in dieser Zeit extrem verwundbar. Und ja, werden dann ja auch diesen harschen, unwirtlichen Bedingungen von Arrakis komplett ausgeliefert. Deswegen gibt es ein Größenlimit für Exoskelette. Also irgendwann funktioniert dieser Mechanismus von, ich werde größer, werf das ab und dann wachse ich wieder, funktioniert nicht mehr. Das größte Exoskelett, was man hier auf der Erde findet, das gibt es bei der japanischen Riesenkrabbe. Und die hat eine Beinspanne von 120 Zentimeter. Das heißt, von Bein zu Bein kommst du da auf 3,5 Meter.
Oh, wow.
Das finde ich schon krass.
Das ist viel, ja.
Es ist noch kein Sandwurm, aber möchte ich trotzdem nicht begegnen im Meer. So, das heißt, die letzte Option, die wir haben, ist zu sagen, wir nehmen doch ein Innenskelett. Ja? Also wie bei Wirbeltieren, wie man das jetzt zum Beispiel bei einer Schlange hat. Das würde eben auch besser zu diesen Schuppen passen zum Beispiel, die wir dort im Dune-Film gesehen haben. Die klappen die ja so auf, damit die auf diesen Sandwürmern dann gut sich festhaken und reiten können. Und das würde auch viel mehr Sinn ergeben, ein Innenskelett zu haben, weil die Knochen, die wachsen dann einfach mit dem Wurm und der Größe mit. Aber auch da gibt es natürlich Probleme. Die Knochen, die müssten viel stärker und stabiler sein, damit die sich bei dieser enormen Größe nicht durchbiegen und der Wurm dann unter dem eigenen Gewicht kollabiert. Sie schlägt deshalb vor, dass die Knochen aus so einer Art Metallgerüst sein könnten. Ja, zum Beispiel Titan. Also so eine Art Wolverine-Wurm, den man da hat. Und das könnte auch erklären, warum die Würmer vorzugsweise diese Harvester fressen. Die fressen ja alles. Ne? Die Soldaten, das Gerät, die ganzen Maschinen, das geht alles rein. Oder diese Metallelemente sind halt irgendwie im Wüstensand auf Arrakis vorhanden. Und dann müssten die das quasi in ihre Knochenstruktur einbauen. Problem daran wiederum ist, wir Menschen, wir müssen unsere Knochen permanent erneuern. Also das ist bei uns alle 10 Jahre, wird das Skelett einmal zellulär erneuert. Und das müssten die Würmer dann halt auch irgendwie hinkriegen. Aber ich fand es einfach schon mal schön, okay, es gibt kleine Würmer, die leben irgendwie und können in Wüsten überleben. Wenn wir große Würmer haben wollen, dann müssen wir irgendwie dieses Problem mit der Knochenstruktur und der Stützfunktion hinbekommen. Was ich jetzt persönlich bei der Recherche nicht so als Problem sehe, ist die Nährstoffe. Ich habe am Anfang gedacht, ja, die müssen auch einfach die ganze Zeit fressen. Aber bei Dune wird ja gesagt, die ernähren sich von Sandplankton, also so kleinsten Lebewesen, die da im Sand vorhanden sind. Und das macht ein Blauwal ja auch. Ein Blauwal frisst 16 Tonnen Krill am Tag, also diese kleinen Garnelentierchen, und kriegt das damit auch ziemlich gut hin. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein gutes System. Die ballern ja da durch den Sand. Wenn die ganze Zeit einfach Mund offen haben, dann kommt da ordentlich was rein. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich mir angeschaut habe. Und das ist eigentlich die schönste, denn das ist dieser Thumper. Ja? Also die haben ja dieses Gerät, was die in den Wüstenboden reinstecken. Und dann macht der so ein dumpfes Geräusch immer wieder. Und diese Vibrationen, die rufen dann die Würmer herbei. Deswegen machen diese Fremen ja auch dieses Sandwalking, ne? Also die machen da wie so, die tänzeln so auf der Sandoberfläche rum, damit sie nicht immer die wiederholenden Rhythmen machen und die aus Versehen quasi die Sandwürmer herbeirufen, sondern die haben sich so einen Tanz antrainiert, der das eben umgeht. Und da sagt nochmal Luke Perry von der Oxford-Universität dazu, ja, viele Vögel, die trommeln tatsächlich auf dem Boden und locken damit zum Beispiel Regenwürmer an die Oberfläche. Silbermöwen beispielsweise, die machen das so. Und es gibt auch noch andere Vögel, die das machen, Austernfischer zum Beispiel oder Kiebitze, die stapfen auch mit so einem Fuß auf den Wiesenboden. Zitat von ihm, ich glaube aber nicht, dass sie auf den Würmern reiten. Fand ich ganz süß. Und Anne, für dich als Schildi-Fan, Waldbach-Schildkröten, die stampfen auch auf den Boden, um genau denselben Effekt zu erzielen.
Clever von denen.
Und da weiß ich jetzt aber nicht, da bist du Expertin. Fressen die nicht eigentlich nur Grünzeug?
Nicht alle. Also die Landschildkröten, hier so griechische Landschildkröte und so, die fressen hauptsächlich Salat, aber die würden auch so einen Wurm nehmen. Proteinquelle.
Als Snack zwischendrin. Und ich bin bei der Recherche so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen, denn nicht nur Möwen rufen die Würmer herbei. Ich spiele euch jetzt mal ein Geräusch vor. Und dieses Geräusch, das nennt man Wurmgrunzen. Und ihr sollt raten, wer das macht.
Was?
Macht das ein Tier?
Im weitesten Sinne?
Im weitesten Sinne?
Ja.
Also sind das sind irgendwelche Leute, die das machen?
Ja, es sind Menschen, die das machen. Und zwar im Englischen heißt das Worm Grunting oder auch Worm Fiddling oder in England fürs Harry Potter Feeling auch Worm Charming. Du nimmst einen Holzstab, schlägst ihn in den Boden und dann reibst du mit so einer geriffelten Metallstange darüber. Das ist schon seit über 100 Jahren bekannt, besonders populär, aber im Südosten der USA, zum Beispiel in Florida. Und da gab es in den 60ern und 70ern einen regelrechten Boom, weil man tatsächlich davon leben konnte. Die Leute haben mit dieser Methode und den Würmern, die sie dann zum Beispiel an Angler und Anglerinnen verkauft haben, mehrere hundert Dollar pro Woche gemacht, indem die quasi so eimerweise die Würmer verkauft haben, so sehr, dass die Leute von dem Park, also es ist ein großer Landabschnitt, dann einschreiten mussten und das regulieren mussten. Hotspot ist die Stadt Sopchoppy im Nordwesten von Florida und pass auf, die Kinder lernen dort zu zählen, indem sie Würmer in Eimer abfüllen. Ein Eimer, 500 Stück und so wird den Zählen beigebracht. Die kleinen Kinder mit Würmern.
Ach, das ist ja der Hammer.
Warum funktioniert das so gut? Es gab da viele Vermutungen dazu, zum Beispiel, dass Regenwürmer, dass die das an das Geräusch von Regen erinnert und bei Regen kommen Regenwürmer ja nach oben und man hat gedacht, die Regenwürmer haben Angst vorm Ertrinken im Boden und deswegen kommen die hoch bei Regen. Und 2008 hat das ein Biologe, Kenneth Catania, tatsächlich mal untersucht. Der hat nämlich eine alte Theorie von Charles Darwin aufgegriffen, nämlich, dass die Würmer Angst vor Maulwürfen haben. Und Catania hat festgestellt, dass ein ostamerikanischer Maulwurf pro Tag fast sein eigenes Körpergewicht an Regenwürmern frisst und somit der Maulwurf bei weitem einer der wichtigsten Fressfeinde der Würmer ist. Was er dann gemacht hat, ist, er hat diese Frequenz von diesem Wurmgrunzen, von diesen Vibrationen, die da erzeugt werden, untersucht und festgestellt, dass das zufällig zwischen 80 und 200 Hertz genau diesem Geräusch entspricht, das der ostamerikanische Maulwurf verursacht, wenn er beim Graben mit den Vorderschaufeln Graswurzeln abreißt. Das ist zufällig exakt dasselbe Geräusch. Das heißt, die Würmer denken, fuck, da ist ein Maulwurf, ich muss ganz schnell hoch. Problem, da oben ist der nächste Feind und der sagt die dann halt einfach ein.
Und lernt zählen.
Und lernt zählen. Ich meine, das ist ja noch was Gutes. Und es ist halt tatsächlich so ein Ding bei denen, dass alljährlich ein sogenanntes Worm Grunting Festival stattfindet dort in Florida, in Sopchoppy. Und die 22. Ausgabe, die haben wir ganz knapp verpasst, die war am 13. April. Und ich habe mal ins Programm geguckt, das ist ziemlich witzig. Neben so Technik-Workshops und Live-Musik wird dort auch jedes Jahr die Wurmgrunzkönigin gekürt.
Hey, und für was ist deine Region so bekannt?
Ja, fürs Wurmgrunzen.
Wenn du dir das in Lebenslauf schreiben kannst, nicht schlecht.
Also nächstes Jahr kleiner Ausflug nach Florida.
Nee, ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Henry, Anne, was macht ihr am 5. Mai?
Ah!
Ihr könnt mit mir mitkommen, und zwar nach Blackerton im Südwesten von England. Da findet nämlich das 38. Worm Charming Festival statt. Auf der Website steht, come and join the fun, no experience necessary. Und ein letzter Funfact dazu, weil das gerade dort so ein Riesending ist, also ja, in England auch, kommt der Weltrekord im Wormgrunting, auch aus Großbritannien. 2009 hat ein 10-jähriges britisches Mädchen eine Mistgabel in den Boden gestampft und dann mit einem Stock draufgeschlagen und hat in 30 Minuten 567 Würmer an die Oberfläche geholt. Also das ist
Life Goals.
Das ist Dune in Real Life, ja?
Stell dir vor, du hast ein Kind. Das wird einfach Weltrekordlerin im Würmer aus der Erde klopfen.
Ja, also alle, geil, die diesen Podcast jetzt eingeschaltet haben, um grandiose wissenschaftliche Erklärungen zu Dune zu erhalten, haben Pipi bekommen, haben Kaka bekommen und haben Wurmgrunzen bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Okay, was für ein Ritt war das heute? Zweite Folge. Wow.
Es war ein Wechselbad der
Gefühle. Es war ein Wechselbad der Gefühle und der, ja,
Grunzgeräusche.
Ja, Emotionen sind Gefühle. Aber naja, es war alles dabei. Ja, für jeden etwas. Aber es steht ja unser Urteil aus. Also, was würdet ihr denn sagen? Welches Tier geben wir denn Dune?
Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig in der zweiten Folge. So viel Auswahl, ne? An Szenarien haben wir jetzt noch gar nicht. Aber ich sag mal so.
Es ist keine Katze.
Es ist keine Katze.
Es ist keine Katze.
Nein.
Und ich finde, ich persönlich, wenn wir den Ghostbusters die Kuh gegeben haben für so, naja, dann, also wir haben schon sehr viel Sachen gehört, die zumindest mit noch ein paar Jahrzehnten Forschung oder mit ein paar kleinen Tweaks durchaus machbar sind. Also ich bin für den Delfin.
Also ich würde auch den Delfin geben, weil das Ganze schon sehr durchdacht ist. Also ja, es passt nicht alles. Ich meine, es ist trotzdem Fiktion, aber auch hier, man kann einfach viel von lernen und es ist immerhin plausibel. Nur weil es technisch noch nicht machbar ist, heißt ja nicht, dass es unmöglich ist.
Anne?
Delfin.
Delfin, okay, komm jetzt.
Let's go. Dann bekommt Dune, die Bücher, aber auch die schönen Filme von Wissen hinter den Kulissen, folgendes Plausibilitätssiegel.
So, zum Schluss wollen wir noch dazu kommen, dass wir ja auf unseren Instagram-Kanälen nach Namen für unsere Maskottchen gesucht haben. Und erstmal vielen, vielen Dank für die vielen coolen Einsendungen. Und ja, wir haben uns vor der Folge besprochen, wie wir damit umgehen, ob wir heute schon einen Namen küren und...
Nein.
Wir haben uns entschieden. Nein. Wir können uns nicht entscheiden, weil es waren echt einige coole Namen dabei.
Aber auch komplett dumme, muss man auch sagen. Ja,
ja durchaus.
Also für alle, die jetzt nicht wissen, was unser Maskottchen ist, das seht ihr auf dem Thumbnail von diesem, ja, auf der kleinen Vorschaugrafik von diesem Podcast. Es ist ein Mikrofon und deswegen lag sehr nahe, dass sehr viele Leute Mike gesagt haben oder Mikey in verschiedensten Abwandlungen. Oder weil wir hier oder zumindest einen gemeinsamen Mittelpunkt immer mal in Sachsen hatten, Mirko, ja, zumindest hier Ostdeutschland, Mirko. Und dann ich fand es super lustig, weil bei mir haben ganz viele Leute so in Klammern geschrieben, wegen Mikro, verstehst du? Also die Leute denken, ich bin komplett dumm. Ja, okay. Habe ich verstanden, danke. Henry, kannst du mal noch so zwei deiner Favoriten raushauen?
Ja, also es ist natürlich sehr, sehr schwierig, Favoriten zu nehmen. Und ich habe jetzt hier die Liste und was mir sehr gut gefallen hat, war Phony for Tony.
Klingt auf jeden Fall sehr gut.
Genau, und auch Dr. Mike Science.
Aber manche Sachen sind super random, oder was ist mit Hayo?
Hayo ist auch nicht. Ich fand sehr schön von Kai, liebe Grüße, fand ich sehr schön Sam, wie SM58, das ist ein kleiner Insider für alle musikaffinen Leute. Und der Evergreen ist natürlich, ich glaube, es ist auch von Kai, Mikro-Mac-Mikrofon-Face. Könnt ihr euch noch an die Boaty McBoatface Story erinnern? Dass die mal so einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben haben. Da sollte ein Forschungsschiff benannt werden. Und die Leute, jeder durfte was einreichen. Und das ist ja der Tod für so eine Abstimmung. Und dann war der Gewinner, den haben sie nicht genommen, ja. Aber es war wirklich so ein renommiertes Forschungsschiff. Aber Platz 1 bei allen Leuten über die gesamte Zeit war Boaty McBoatface.
Na klar, warum nicht?
Ja, haben sie nicht genommen, die Spießer. Anna, hast du auch noch einen Favoriten?
Schwer. Ich tendiere natürlich ein bisschen zu Maike, weil
stimmt.
Der einzig weibliche Name ist, der eingesendet wurde.
Henry, wir Sexisten schon wieder, wirklich. Gut, wir vertagen diese Entscheidung und gehen nochmal in uns. Und ja, Mann, schöne zweite Folge, was?
Ja, würde ich sagen. Dann schließen wir mit diesem Cliffhanger. Also ich kann es kaum erwarten zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend.
Und bis zur nächsten Folge ist ja gar nicht so lang. Wir sind ja jetzt ein bisschen später dran, aber die nächste kommt dann wieder regulär. Und zwar zu einem sehr speziellen Datum, bei dem wir noch nicht verraten, welches Thema wir machen. Aber es ist der 4. Mai.
Zwinker, zwinker.
Knubbelt mal.
Gut. Bis dahin.
Bis dahin, eine schöne Zeit.
Tschüss, Armin. Tschüss, Anne.
Tschüss.
Ciao, Jack. Ciao, Anne. Tschüss.